Das ist wahrscheinlich den meisten bewusst. Die Veranstaltung heute ist ein Teil der Mobilisierung zum revolutionären 1. Mai. Würde ich kurz noch was dazu sagen. Wir denken, dass der 1. Mai immer noch das richtige Datum ist, um zu verdeutlichen, dass die verschiedenen täglichen Kämpfe, die wir so führen, gegen Krieg, rechte Hetzer, Sozialabbau, gegen Repressionen, Einschränkung demokratischer Rechte und so weiter, dass sie eben letztendlich nicht ausreichen und dass es nach wie vor um die Überwindung des gesamten kapitalistischen Systems gehen muss. Genau die Frage soll bei der heutigen Veranstaltung im Mittelpunkt stehen. Also die Frage, wie eine zeitgemäße kommunistische Organisation aussehen kann, auf welchen Grundlagen sie aufbauen sollte und welche Prinzipien in ihr zum Tragen kommen sollten. Wir haben dazu die Genossin Inge eingeladen. Einmal, weil sie in den vielen Jahrzehnten ihrer politischen Laufbahn in ganz unterschiedlicher Weise allgemein sozialistische Politik gemacht hat. Von der clandestinen und bewaffneten Aktivität in der Bewegung 2. Juni und der RAF über ihre Zeit in der DDR bis heute als nach wie vor aktive Kommunistin. Sie hat also ganz verschiedene Projekte, die ja trotz ihrer Unterschiedlichkeit Teil unserer Geschichte als revolutionäre Linke sind. Hat sie eben alle selbst miterlebt und ja, kann vielleicht da nochmal anders beurteilen, auf welche Elemente wir uns heute noch beziehen können und sollen. Der andere Punkt, das habe ich gerade schon ein bisschen erwähnt, das darf aber nicht untergehen, denke ich. Inge tut es nicht als, nur aus einer historischen Perspektive oder als aus einem akademischen oder sonst was, sondern sie tut es als organisierter und organisierender Teil des revolutionären Prozesses und deswegen, das ist eine Perspektive, die uns sehr wichtig ist. Genau, das waren jetzt so die ersten paar Worte. Und
einen herzlichen guten Abend allen. Bevor ich aber zum Eigentlichen komme, habe ich noch ein anderes Anliegen. Vor 40 Jahren, am 9. Mai, ist Ulrike Meinhof gestorben. Sie starb im Gefängnis unter Umständen, die auf einen staatlichen Mord hinweisen. Dieser staatliche Mord konnte aber nie bewiesen werden, weil auf allen Ebenen die Beweise behindert und verhindert worden sind. Wer heute davon spricht, dass Ulrike ermordet worden ist, kann mit Strafverfolgung rechnen. Ulrike Meinhof gehörte zur RAF. Sie war also Teil der bewaffneten Bewegung und der bewaffneten Kämpfe, die wir in den 70er Jahren geführt haben. Und somit ist Ulrike Teil unseres revolutionären Erbes. Das ist ganz wichtig, denn letztlich geht es heute Abend auch wieder um revolutionäre Politik. Zu dem Thema mache ich jetzt mal sozusagen einen Grundsatzvortrag, über den wir dann danach diskutieren können. Die zahlreichen innerlinken Debatten und Krisenanalysen lassen keinen Zweifel daran, dass die marxistische Linke keine Illusion hat über die weitere kapitalistische Entwicklung. Es herrscht Einigkeit darüber, dass die Klassenwidersprüche sich sowohl im globalen Maßstab als auch vor der Haustür verschärfen und sich ausdehnen, sich Luft machen in irrationalen Aggressionen, in Kriminalität und Kriegen, in abrupten sozialen Aufständen, die mit staatlichem Terror niedergeschlagen werden, und dass diese Widersprüche Migrationsströme auslösen, die entschlossen in die reichen Zentren der kapitalistischen Zerstörer dringen, ungeachtet der Versuche, sie militärisch aufzuhalten. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung kann nur noch mit ungeheurem Propagandaaufwand, mit großem Lug und Trug und einem dichten Apparat aus Sozialfunktionären, Polizei, Justiz, Geheimdiensten und Militär funktionieren. Und die legalen Bedingungen für einen sozialen und politischen Wandel, nämlich die demokratischen Rechte und Räume, verengen sich rapide. Die gesamte Linke steht ziemlich fassungslos vor dem Aufstieg rechter und neofaschistischer Parteien und Kräfte, auf die sich die Mitte-Rechts-Regierungen stützen können mit ihrer Abschottungspolitik, mit ihren Austeritätsprogrammen und mit der Fortsetzung ihrer Kriegspolitik. Deshalb ist es irritierend, dass trotz der Schärfe und Differenziertheit der Analysen die Vorstellungen von grundsätzlichen Veränderungsmöglichkeiten, zumindest vom traditionellen Teil der Linken, immer ärmer und hilfloser ausfallen. Den Fortgang des Elends vor Augen, ohnmächtig und ohne Ausweg, werden Memoranden, Programme, Petitionen und Appelle, verzweifelte Aufrufe fabriziert, die uns nicht weiterhelfen. Auch wenn das kapitalistische Herrschaftssystem sich aufbläht bis zur scheinbaren Unüberwindlichkeit. In vielen Ländern, auch in vielen Bereichen in der BRD, gibt es Gegenkräfte. Viele kleine Bürgerinitiativen, organisierte und unorganisierte Aktivitäten, spontane, geplante, militante und friedliche Aktionen, Platzbesetzungen, Demonstrationen, Streiks, Betriebsbesetzungen und nun die Unterstützung Hunderttausender für die Migrationsbewegung. Allein es mangelt an zusammenfassenden Strukturen, die dem Sammelsurium an Kämpfen einen entschlossenen, gemeinsamen, antikapitalistischen Ausdruck zu geben vermögen und die Ziele dieser Kämpfe unerschrocken auf eine sozialistische Systemalternative orientieren. Das ist natürlich keine neue Erkenntnis. Wir müssen nur beginnen, sie ins Werk zu setzen. Ich weiß, das ist leicht dahingesagt und enorm schwer umzusetzen. Aber es ist nicht unmöglich. Die Theorien von Marx und Lenin sind nicht nur das Handwerkszeug für Analysen. Sie sind zugleich auch die Instrumente für eine revolutionäre Praxis. Lenin wird in vielen Analysen wieder zitiert. Aber welcher Lenin? Lenin als Theoretiker, Lenin als Imperialismusexperte, Lenin als Staatsmann. Seine herausragende Bedeutung und Faszination aber hat er als Revolutionär, als Stratege und Organisator einer revolutionären Partei, als Organisator von Aufständen. Das heißt nicht, wir könnten die Kämpfe, die 1917 in der Revolution gipfelten, heute noch so führen. Denn selbstverständlich sind heute die Beziehungen und Verflechtungen der Klassenstrukturen komplexer. Die kapitalistische Ideologie und die neoliberale Durchdringung aller Lebensbereiche viel tiefer verinnerlicht als am Beginn des 20. Jahrhunderts. Und der Klassenfeind ist durch unsere historische Niederlage im Vorteil. Aber sind das Gründe, nicht einmal mehr über revolutionäre Strategien nachzudenken? Was ist passiert nach der globalen Revolte der 60er Jahre, die ich als die vorerst letzte weltweite revolutionäre Erhebung identifiziere? Der Neoliberalismus hat nach und nach alle sozialen Kompromisse und politischen Errungenschaften der 60er, 70er Jahre beseitigt. Die weltweiten systemkritischen Erhebungen, in denen es um Emanzipation, Kollektivierung, ökonomische Non-Profit-Wirtschaft ging, und die eine bestimmte konsumfeindliche Gegenkultur zum Kapitalismus entwickelte, wurden ökonomisch, strafrechtlich, militärisch und vor allem ideologisch ausgelöscht. Erinnern wir uns, der Diskurs der 80er, 90er Jahre war eine einzige Denunziation aller Hoffnungen und Aufbrüche der 60er. Soziale autonome Projekte wurden zerschlagen oder finanzialisiert. Soziale und kulturelle Einrichtungen wieder in die Marktlogik eingefügt, die Ausbeutung intensiviert, die Arbeitsrechte ausgehöhlt, die Konkurrenz verschärft. Agenda 2010 und die Prekarisierung als Lebensgefühl. Dazu die Begleitmusik, jeder ist sich selbst der Nächste, Aggressivität, Leistungsdruck, Konsumterror, Durchmarsch der kapitalistischen Verwertung in allen Bereichen. Wer nicht mitkommt, ist ein Loser und landet am Hartz-IV-Strick. Linke Alternativen werden denunziert, lächerlich gemacht von medialen und politischem Mainstream. Nationalismus und Chauvinismus als Angebot für die sogenannten Loser. Wir sind wieder wer. Große Eventkultur für alle, Großmachtpolitik für die Elite. Die gesellschaftliche Entpolitisierung setzte sich durch. Der Zusammenbruch des sozialistischen Lagers besiegelte die historische Niederlage der Linken mit den Folgen einer jahrelangen Konfusion. Wir können somit von einer gelungenen Konterrevolution des Kapitals reden gegenüber den Aufbrüchen nach 1945. Aber die gesellschaftlichen Widersprüche werden von den kapitalistischen Krisen vorangetrieben. In den letzten Jahrzehnten formierte und verstärkte sich der Widerstand gegen das Raubsystem erneut. Ich sehe drei wesentliche Linien, um die herum sich heute praktisches Handeln der Linken gruppiert. Die eine ist die Politik, innerhalb der gegebenen bürgerlichen Rechtsordnung die Spielräume zu nutzen, um, Zitat, Politik für die Menschen zu machen. Das heißt, Unterstützung von außerparlamentarischen Bewegungen mit einem taktischen Verhältnis zu diesen, Mitarbeit in allen staatlichen Institutionen, parlamentarische Politik bis hin zur Regierungsbeteiligung. Hier geht es um linke Gestaltungspolitik innerhalb des kapitalistischen Staates zugunsten der benachteiligten Schichten. Das macht als stärkste organisierte Kraft die Partei Die Linke und ihr Umfeld. In diesem Spektrum gibt es die gesamte Bandbreite politischen Bewusstseins von revolutionärem Marxismus bis zum bürgerlichen Reformismus. Hier bleiben der bürgerliche Staat und die bürgerliche Rechtsordnung immer der Rahmen und Bezugspunkt für die politische Praxis. Der Erfolg dieser Politik wird am Erstarken der Partei und dieses Erstarken wird an Wahlprozenten gemessen. Dieses Konzept zielt letztlich auf die Erlangung der Hegemonie im kapitalistischen Staatsapparat und sieht den Staat, nicht das Proletariat, als Subjekt der Veränderung. Diese Politik produziert Bürokraten und Funktionäre, nicht Revolutionäre. Sie ist klassischer Reformismus und ihre Fortschrittlichkeit nimmt ab mit wachsender Integration in den Regierungsbetrieb. Ihre historischen Vorläufer hat diese Linie im sozialdemokratischen Weg seit Eduard Bernstein und der Politik der SPD seit dem Burgfrieden im Ersten Weltkrieg, aber auch im Weg großer europäischer kommunistischer Parteien, am beispielhaftesten am Niedergang der PGI und der KPF zu illustrieren. Dieser Linie folgt auch die Politik der Mehrheit in der DKP, welche nur aufgrund ihrer derzeitigen Schwäche nicht zum Tragen kommt. Gegen diese historischen Erfahrungen und gegen... Können wir noch drüber reden? Geben diese historischen Erfahrungen und gegenwärtigen ständigen Neuauflagen Hoffnung auf die Überwindung des Kapitalismus? Die andere Linie beharrt auf den historischen Materialismus und die marxistische Klassenanalyse. Die Überwindung des Kapitalismus ist nur möglich durch die Aufhebung des zentralen Widerspruchs von Lohnarbeit und Kapital, und das ist die historische Mission der Arbeiterklasse. Diese allerdings hat nicht die Einsicht in ihre historische Rolle, kommt nicht von der Klasse an sich zur Klasse für sich. Das erfordert eine Aufklärungs- und Propagandapolitik, um das Klassenbewusstsein zu stärken, um die ökonomischen Kämpfe zu bewussten Klassenkämpfen zu machen. Das bedeutet die Gemeinsamkeit und die Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften. Hier ist das objektiv revolutionäre Subjekt die Arbeiterklasse, welche immer noch vorwiegend im Industrieproletariat verortet wird und die traditionelle Linke sieht sich als ihre Avantgarde und Stellvertreterin. Dies ist historisch die Linie der siegreichen Oktoberrevolution, aber auch die steckengebliebene Linie der kommunistischen Linken in den reichen kapitalistischen Staaten. Stecken geblieben im Opportunismus und im bürgerlichen Legalismus mit dem Ergebnis von Resignation und Zerstörung kommunistischen Bewusstseins. Es werden zwar theoretisch noch revolutionäre Positionen vertreten, die konkrete Praxis aber ist reformistisch und bürgerlich-legalistisch. Die Agitation für Klassenpositionen bricht sich an der eigenen Machtlosigkeit und der Informations- und Ideologiemacht der herrschenden Klasse die Zähne aus. Die dritte Linie, die Bewegungslinie, ist die der Mobilisierung der politisch aktiven Massen gegen kapitalistische und imperialistische Großevents. Hier wird aus ideologischen Gründen weitgehend auf gemeinsame Inhalte und dauerhafte Organisationsstrukturen verzichtet. Die Aktivisten kommen vorwiegend aus Teilbereichskämpfen. Der zentrale Klassenwiderspruch ist kein oder kaum Thema. Gegenmacht wird verstanden als spontane, massenhafte Grenzüberschreitung. Die Frage organisierter revolutionärer Gewalt wird mehrheitlich mit bürgerlichem Pazifismus beantwortet. Diese Bewegungslinke hat in den letzten 20 Jahren starken Widerstand entfalten können. In den Kämpfen gemachte Erfahrung, aber finden keinen organisatorischen Ort, der Strukturen befestigen, Kontinuität weiterentwickeln und bewerkstelligen kann. Die radikale Linke bewegt sich mal in Bündnissen, mal isoliert zwischen diesen Linien. Es geht mir keinesfalls darum, die Politik innerhalb dieser grob skizzierten Linien als fruchtlos abzutun, sondern ich betrachte sie hier allein unter dem Gesichtspunkt, ob mit ihnen die Stagnation im revolutionären Prozess aufgebrochen werden kann. Und ich gehe von ihrer Begrenztheit aus. Wir beklagen das fehlende und schwache Klassenbewusstsein der proletarischen Schichten. Sie seien nicht kämpferisch, die Belegschaften in den Betrieben unterwerfen sich der opportunistischen Gewerkschaftspolitik. Wir beklagen die Zersplitterung der Linken. Wir reden von der Notwendigkeit, Klassenbewusstsein ins Proletariat zu tragen. Das stimmt zwar alles, aber welches Klassenbewusstsein kann überhaupt in die Arbeiterklasse hineingetragen werden, wenn es nur noch um linke Politikgestaltung im Rahmen der bürgerlichen Rechtsordnung geht oder um massenhafte Scheinangriffe, die ihre Grenzen in Forderungen nach Demokratie finden? Marxistisches Wissen, Kritikfähigkeit, linke Politik, ein linkes Parteiprogramm sind nicht identisch mit Klassenbewusstsein. Das ist Wissenschaft, eine fortschrittliche Geisteshaltung, aber kein Klassenbewusstsein. Klassenbewusstsein ist ein kämpferischer Antagonismus zur bürgerlichen Rechtsordnung, zur bürgerlichen Moral, zum bürgerlichen Pazifismus. Es ist die Emanzipation von der bürgerlichen Ideologie überhaupt und geht aus von der Legitimität des revolutionären Kampfes für die zukünftige Legalität der proletarischen Massen, der proletarischen Klasse. Überhaupt macht Klassenbewusstsein nur Sinn, wenn aus ihm ein bewusster Kampf zur Überwindung der Klassengesellschaft geführt wird. Alles andere ist Proletenkult. Warum muss sich die Linke mit ihrer Stellvertreterpolitik für die Arbeiterklasse im Reformismus festfahren? Wenn die Werktätigen sich nicht politisch bewegen, weil sie in den Seilen ihres opportunistischen Gewerkschaftsapparates hängen, dann kann auch sie sich nicht bewegen und muss auf das Niveau der Verteidigung demokratischer Rechte zurückfallen? Ist diese Verteidigung nicht immer und ständig unser Alltagsprogramm? Warum kann sich die marxistische Linke nicht selbst als revolutionäres Subjekt verhalten, obwohl sie den Zustand und die Perspektive der kapitalistischen Zivilisation völlig klar vor Augen hat? Viel klarer und viel quälender als die Mehrheit der proletarischen Klasse und ganz allgemein auch die Mehrheit der Bevölkerung. Warum gilt der Brechtsche Ausspruch, wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein, nur für die Arbeiterklasse? Wenn wir unser ganz eigenes Verhältnis zur Revolution, und das heißt zu einer revolutionären Strategie und Praxis hin zu diesem Punkt, nicht klären, können wir weder das Klassenbewusstsein noch die Klassenkämpfe noch ein Zipfelchen Gegenmacht entwickeln. Dann dümpelt alles, was wir tun, ewig weiter im zivilgesellschaftlichen Morass, in parlamentarischer und außerparlamentarischer Gestaltungspolitik, in symbolischen, energievergeudenden Scheinangriffen oder im Auf- und Abschwung von Teilbereichskampagnen. Dann ringen wir dem Kapitalismus in den reichen Staaten vielleicht, aber nur vielleicht, in den nächsten Jahren wieder ein paar Zugeständnisse ab, während er den Rest der Welt weiterhin entweder mit seinem Profitzwang erwürgt oder in Präventivkriegen verwüstet. Wer sich damit schon abgefunden hat, wird resigniert abwinken und in der noch machbaren Tagespolitik politisch verarmen. Aber wir stehen noch nicht mit dem Rücken zur Wand. Es gibt noch Optionen, die aussichtsreicher sind als der Rückzug in eine jahrhundertalte Verbesserungspolitik, mit welcher angeblich immer das Schlimmste verhindert werden soll und die uns real aber immer weiter in die Defensive treibt. Ich komme zum Punkt. Das Gebot der Stunde ist der Aufbau einer revolutionären Organisation. Eine Organisation, die im Marxismus wurzelt und die historischen Erfahrungen der verschiedenen revolutionären Prozesse auf die gegenwärtigen veränderten Bedingungen anwendet und in den Aufbau ihrer Strukturen eingehen lässt. Eine revolutionäre Partei kann, wie schon angedeutet, heute nicht mehr dieselbe Strategie und Gestalt wie unter den Bedingungen von 1917 haben. Die Klassenstrukturen sind fragmentierter, die Kräfteverhältnisse insgesamt haben sich verschoben. Das Industrieproletariat als Kernstruktur der Arbeiterklasse ist geschrumpft. Die Privatisierung öffentlichen Eigentums hat neue Schichten von Lohnabhängigen dem Zwang zur Profitmaximierung unterworfen. Ein großer Teil des heutigen Proletariats ist aus der Produktion ganz herausgeschleudert, prekär unterwegs, unorganisiert, stark entpolitisiert und dem ökonomischen Überlebensdruck unterworfen. Das verlagert und verschärft die sozialen und politischen Konflikte außerhalb der Betriebe. Darüber hinaus sind auch die historischen Erfolge und Niederlage der revolutionären Kämpfe Teil des politischen Bewusstseins geworden. Es ist nach wie vor wichtig, dass das Industrieproletariat eine zentrale Stellung im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess innehat und damit objektiv die Hebel gegen den Kapitalismus in Händen hält. Aber wenn es, wie seit einigen Jahrzehnten, so schwer ist, revolutionären Einfluss auf die Betriebskämpfe zu nehmen, dann nützt es gar nichts, sich an dieser Front festzurennen. Es muss eine neue Front aufgemacht werden, die von außen Bewegung in die Betriebe bringt, die den Gewerkschaftsbürokraten Druck macht und den klassenkämpferischen Kräften in den Belegschaften und Gewerkschaften Rückenwind gibt. Real gibt es diese Front ja schon lange, wenn auch noch recht unbefestigt und unorganisiert. Es sind die vielen Kampffelder gegen die Totalisierung der Verwertung. Diese werden aber von vielen marxistischen Linken immer noch nicht als Klassenkampffront ernst genommen. Ebenso ist der Mehrheit der Aktivistinnen auf den Kampffeldern außerhalb der Betriebe nicht deutlich, dass nahezu alle Konfliktfelder Ausdruck des Klassenwiderspruchs sind, dass die Probleme auf die eine oder andere Weise auf die kapitalistische Profitwirtschaft zurückzuführen sind und durch sie oder durch sie begünstigt werden. Darüber hinaus haben auch die postmodernen Theorien eine gewisse Ver- und Nichtachtung der ökonomischen Kämpfe der Arbeiter in die Linke hineingetragen. Es ist eine strategische Herausforderung, die ökonomischen Kämpfe in den Betrieben und die Vielfalt der außerbetrieblichen Kämpfe inhaltlich, politisch, organisatorisch zu verbinden und auf eine kommunistische Perspektive zu richten. Das erfordert bewegliche und trotzdem disziplinierte Strukturen. Das erfordert einen dialektischen Umgang mit Widersprüchen, die nur über eine gemeinsame kämpferische Praxis, aber nicht im ideologischen Papierkrieg auffindbar sind. Und das erfordert auf bestimmter Ebene Klandestinität gegenüber dem Klassengegner. Eine Organisation oder Partei kann zwar fortschrittlich, antikapitalistisch, marxistisch-leninistisch sein, aber nicht revolutionär, wenn sie nicht in bestimmten Bereichen Kommunikation, Klammer auf, Kommunikation, Strukturen, Verantwortlichkeiten, Klammer zu, wenn sie da nicht clandestin ist. Das ist eine logische, absolut notwendige Konsequenz, wenn wir ernst nehmen, was wir wissen. Die Konzeption des staatlichen Sicherheitsapparates in Deutschland und die sogenannte gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur sind in ihrer Vollendung auf totalitäre Herrschaftssicherung aus. Sie funktionieren ganz losgelöst von demokratischen und gesetzlichen Vorgaben und sind funktional für autoritäre und faschistische Herrschaftstypen. Wir kennen alle die Debatten, in denen Vertreter der Elite bereits jetzt ohne Scheu darüber reden, dass die demokratischen Herrschaftsformen den Problemen der Zeit nicht mehr dienlich sind. Wir haben es zu tun mit einer schleichenden Faschisierung unter dem Deckmantel von Phrasen wie Freiheit braucht Sicherheit und mit einer erschreckend hohen Akzeptanz rassistischer Ansichten, wenn sie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Wir werden in nicht allzu langer Zeit die AfD, eine extrem rassistische, in Teilen faschistische Partei, in einer Koalitionsregierung sehen. Revolution heißt immer noch Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist. Nicht die Theorie macht eine Organisation zu einer Revolutionären, nicht allein, sondern ihre kämpferische Praxis, und diese stößt unweigerlich auf Repression. Aus diesem Grund dürfen eine revolutionäre Organisation nicht komplett offen vom Klassengegner einzusehen sein, die Mitglieder und Strukturen nicht alle bekannt, das inhaltliche, logistische und finanzielle Vermögen nicht jederzeit angreifbar sein und so weiter. Dennoch muss sie in den betrieblichen und politischen Auseinandersetzungen als organisierende, kämpferische Kraft sichtbar und ansprechbar sein. Die Eigentumsfrage wird nicht innerhalb des bürgerlichen Staates und nicht mit dem bürgerlichen Recht gelöst. Das kapitalistische Gewaltmonopol bricht nicht von allein. Der Bruch muss bewusst organisiert und der Kampf dafür erlernt werden. Eine revolutionäre Organisation kann die bürgerliche Rechtsordnung nur als taktischen Bezugspunkt begreifen, aber nicht als naturgegeben verinnerlichen. Konkret heißt das beispielsweise, wenn Deutschland Krieg führt und als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abfackelt, dann ist das eine, dieses Adjektiv, was jetzt kommt, darf ich nicht sagen, da habe ich schon mal 4.000 Euro Strafe für bezahlt. Also dann ist es eine Aktion, wie auch Sabotage im Betrieb, an Rüstungsgütern, illegale Streikaktionen, Betriebs- und Hausbesetzungen, militante antifaschistische Aktionen, Gegenwehr bei Polizeiattacken etc. Eine revolutionäre Partei, eine revolutionäre Organisation muss sich entschlossen hinter diese Kämpfe stellen, sie politisch einordnen und verteidigen, den Aktivisten ideologischen und rechtlichen Schutz geben und nicht den bürgerlichen Pazifismus, den bürgerlichen Pazifismus, die bürgerlichen Gesetze in Front gegen sie bringen. Um kämpferisches Klassenbewusstsein zu entwickeln, muss eine revolutionäre Organisation versuchen, die Kämpfe, in denen sie verankert ist, so weit wie möglich an die Grenze der bürgerlichen Rechtsordnung heranzuführen und, wenn es notwendig und möglich ist, diese überschreiten. Nur so kann in den Protestaktionen die Ohnmacht vor der Allmacht des Staates gebrochen werden. In der Konfrontation wird die Klarheit entwickelt werden, dass wir den Kapitalismus nicht wegbeten können, selbst wenn Millionen auf die Straße gehen. Wenn es unter den Millionen keine Kräfte gibt, die bereit und fähig sind, die Konfrontation mit den Herrschenden einzugehen, gibt es auch keine politischen Optionen zugunsten fortschrittlicher Veränderungen. Die Schaffung einer solchen Organisation ist ein notwendiger revolutionärer Aufbauprozess, ein strategisches Klassenprojekt. Sie muss sich lernend und reflektierend entwickeln. Aus dem Jahrhundert der Kämpfe um die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung werden die positiven wie negativen historischen Erfahrungen ein hilfreiches Korrektiv dabei sein. Wir fangen also nicht bei Null an. In diesem Projekt hat auch die parlamentarische Linke ihre unbedingt notwendige Funktion. Aber eben als eine kämpferische Opposition, die dem Klassenprojekt verpflichtet ist und ihm Ressourcen öffnet, Informationen, Wissen, Zugang zur Öffentlichkeit etc. Und nicht als Partei, die der Illusion oder dem Betrug zuarbeitet, wenn sie erst einmal in der Regierung ist, würde alles gut. Wir müssen aber aus der Blockierung durch die ideologischen Muster des 20. Jahrhunderts ausbrechen und den Kampf für eine kommunistische Perspektive aus den heutigen Bedingungen entwickeln und organisieren, ohne in die postmoderne Beliebigkeit zu verfallen. Unsere Ausgangssituation ist einerseits schwierig und zerfahren, weil die Mosaike der Linke sich wieder und wieder den Luxus der Abgrenzung leistet, die Linken sich ideologisch schnell festfahren und dazu neigen, ihre Gruppenidentitäten zum Nabel der Politik zu machen. Andererseits ist es die außerparlamentarische und radikale Linke, die von der Unpersönlichkeit der Klassengegensätze ausgeht und auf ihren jeweiligen Widerstandsfeldern auch die meiste Kampferfahrung in den letzten Jahrzehnten gemacht hat und auch die meiste Kampfbereitschaft mitbringt. Das sind erstmal gute Voraussetzungen. Es gibt seit einigen Jahren im außerparlamentarischen Spektrum verschiedene Organisationsansätze, die im weitesten Sinne mit revolutionärem Anspruch angetreten sind, aber bei näherem Hinsehen über Strömungsbündnisse nicht hinauskommen. IL, ums ganze Bündnis, Avanti, die Revolutionäre Linke, Zusammen kämpfen, Blockupy, die NOW, Perspektive Kommunismus, Antifa-Bewegung und so weiter. Die Kämpfe und Kampagnen der letzten Jahre gegen Hartz IV, gegen Agenda 2010, die Anti-Gipfelkämpfe, Castor-Schottern, Straßburg, TTIP, um nur einige zu nennen, sind maßgeblich von diesen Bündnissen initiiert und mitgetragen und haben beachtliche Massen in Bewegung gebracht. Dennoch ist die Kraft der Proteste nicht zu einer kontinuierlich wahrnehmbaren und strategisch handelnden Gegenmacht geworden, welche in der Lage wäre, den sozialen und politischen Verschärfungen auch nur annähernd in die Quere zu kommen, geschweige denn systemüberwindende Perspektiven zu entwickeln. Und das ist letztlich das Ziel, für das wir uns organisieren, für das wir gemeinsame Strategien entwickeln und für das wir kämpfen wollen. Wir sind nach wie vor an dem Punkt, dass unsere fundamentale Ablehnung der herrschenden kapitalistischen Verhältnisse nur unbedeutend als politischer Faktor im Klassenkampf wirkt. Revolutionäre Gegenmacht wächst nicht von alleine, sondern muss organisiert und befestigt werden. Es ist völlig klar, dass ein wirklicher Druck auf die bestehenden Verhältnisse nur durch eine Massenbewegung ausgeübt werden kann. Diese wird aber nur zielgerichtet agieren, wenn in ihr ein revolutionäres Zentrum wirkt. Ohne dieses Zentrum zerfallen die verschiedenen Teile, Ströme und Interessen der Massen in ihre Bestandteile, wenn der schnelle Erfolg ausbleibt oder die Herrschenden durch bestimmte Zugeständnisse und Kompromisse bestimmte Interessen und Forderungen befriedigt. Auch eine Massenbewegung, eine relative Massenbewegung, entsteht nie aus dem Nichts. Es gibt immer eine oder mehrere Strukturen, die den gesellschaftlichen Konflikt, um den sich die Bewegung entfaltet, thematisieren und die beginnen aufzurufen, sich dagegen zu wehren. Das nicht zu sehen, ist eine Mythisierung der Spontanität der Massen. Schauen wir uns doch die jüngsten großen nationalen und internationalen Bewegungen an. Wir finden immer organisiert handelnde Initiatoren. Natürlich entwickelt sich die Massenbewegung dann auch eigendynamisch und bringt auch neue Akteure hervor, die aber als Individuen schnell wieder untergehen. Tatsächlich ist die politische Wirksamkeit einer großen Bewegung maßgeblich bestimmt von den in ihr handelnden Strukturen und organisierten Menschen. Und ihre Begrenztheit ist letztlich die Begrenztheit der in ihr wirkenden Organisation. Darum macht es überhaupt keinen Sinn, einen Widerspruch zwischen Bewegung und Organisation zu sehen. Die revolutionäre Organisation muss als revolutionäres Zentrum zwischen den auf- und abflauenden Bewegungen, Bewegungs- und Protestwellen und Teilbereichskämpfen agieren. Als Ort, an dem sich Gegenmacht materialisiert, dadurch, dass sie sich strukturell befestigt. Die Organisierung in den gesellschaftlichen Teilbereichen darf aber weder ersetzt noch dominiert werden, weil hier politisches Bewusstsein und wichtige Erfahrungen in der konkreten politischen Praxis gesammelt werden. Mit dem Apparat, mit den Repressionskräften, mit sich selbst. Außerdem muss die Praxis der revolutionären Organisation in ständigem Bezug zur Praxis der Basisgruppen stehen und die vielfältigen Kämpfe mitinitiieren, auswerten, verallgemeinern und verbinden zu einer kontinuierlichen Strategie, die den Gesamtprozess vorwärts treibt und letztlich immer auf den revolutionären Bruch zielt. Wir kennen das alle seit Jahrzehnten, endlose Abwehrkämpfe gegen immer schärfere kapitalistische Zumutungen, immer drückendere Repressionen. Die Initiativen des Gegners bestimmen unsere Aktivitäten und die Grenzen unseres Handelns. Selbst nach guten gelungenen Aktionen bleibt das Gefühl, machtlos zu sein und über das dagegen niemals hinauszukommen. Wenn wir nicht beginnen, unsere eigene Seite aufzubauen und unsere Perspektive selbst zu entwickeln, bleibt der Widerstand in einer Sackgasse, in der wir uns frustriert immer um uns selber drehen. Der Aufbau einer revolutionären Organisation kann nur als eine langfristige politische Praxis gesehen werden. Es gibt kein Schema, keine fertige Strategie, die wir kopieren könnten. Wir müssen eigene Methoden und Konzepte für die inneren Strukturen an den objektiven Bedingungen entwickeln, ohne in die alten autoritären Fehler zu verfallen. Das wird nicht geradlinig verlaufen und auch mit Rückschritten behaftet sein. Wir brauchen Geduld, Flexibilität und Hartnäckigkeit. Danke.